Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen als unsere Gäste heute den Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Herrn Lothar Wieler, den Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Herrn Stefan Gent, und an seiner Seite den Geschäftsführer KIK Textilien und Non-Food, Patrick Zahn. Herzlich willkommen bei uns. Sie stellen uns vor Ihre Impfkampagne gegen Corona. Der Minister beginnt, dann Herr Wieler, dann Herr Gent, dann Herr Zahn. Herr Minister, bitte.
Ja, lieber Herr Detje, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für die Gelegenheit, einmal mehr hier in der Bundespressekonferenz zu Gast zu sein. So haben wir die Möglichkeit, auf die Lage Corona zu schauen, aber vor allem auch noch mal fürs Impfen zu werben. Wir haben ja Bund und Länder in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz vereinbart, dass wir mit 3 Maßnahmen in Herbst und Winter gehen wollen, auch um einen sicheren Herbst und Winter möglich zu machen. 3G, geimpft, genesen, getestet für Innenräume, Gastronomie, Veranstaltungen. AHA-Regeln, insbesondere auch die medizinischen Schutzmasken in Bus, Bahn, Einzelhandel und vor allem impfen, impfen, impfen. Und daher ist es wichtig, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um noch mehr Bürgerinnen und Bürger von einer Impfung zu überzeugen. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit Herrn Gent und Herrn Zahn vom Handelsverband und von KIK als einem Unternehmen auch aus dem Handelsverband die gemeinsame Impfaktion vorstellen können. Das Werben für das Impfen ist nur erfolgreich, wenn auch möglichst viele mitmachen und mithelfen. Und dass der Handelsverband und seine Mitgliedsfirmen eine solche Impfaktion initiieren, das ist alles andere als selbstverständlich. Das waren keine leichten Monate für viele auch und gerade im Einzelhandel in den letzten 18 Monaten. Und umso dankbarer bin ich für diesen geschlossenen gemeinsamen Antritt auch in dieser Frage. Die Impfquoten hochzubringen, das ist das gemeinsame Ziel. Es mangelt nicht an Informationen, das zeigen auch alle Erkenntnisse, alle Zahlen, die wir haben. Allein unsere Social-Media-Kampagne zur Impfung hat statistisch gesehen jede Bürgerin, jeden Bürger 23 Mal bislang erreicht. Wir haben mehr als 1,8 Milliarden Impressionen. Dazu kommen Plakataktionen, Anzeigen, öffentliche Auftritte, Interviews, Flyer, TV-Spots, übrigens auch in vielen verschiedenen Sprachen. Länder, Kommunen, viele Unternehmen, wir werben an vielen Stellen bis hierhin in den letzten Monaten fürs Impfen. An Infos, an Informationen zum Impfen kam eigentlich niemand vorbei in den letzten Monaten. Allerdings fehlte es manchmal an Gelegenheit, vor allem auch an der einfachen Gelegenheit. Am Spielplatz, Sportplatz, Kirchplatz, Arbeitsplatz, wo auch immer, Marktplatz, sich Menschen begegnen, in der Fußgängerzone oder eben auch beim Einkaufen, die einfache Gelegenheit zu schaffen, sich impfen zu lassen. Deswegen bin ich den Ländern, den Kommunen, allen, die mithelfen, schon in den letzten Wochen sehr dankbar für viele kreative Ideen. Nun wollen wir mit einer gemeinsamen Impfwoche in der nächsten Woche mit Bund, Ländern, Kommunen und eben vielen, vielen Verbänden und Akteuren vor Ort diese Anstrengungen noch einmal bündeln zu einer Woche, die wir auch unter dem Hashtag Hier wird geimpft begleiten werden, in den sozialen Medien mit einer eigenen Homepage begleiten werden, mit der Organisation, auch was den Impfstoff angeht, der natürlich zur Verfügung steht, jeder Verein, jede Initiative vor Ort, die auch einen Arzt, einen Apotheker, ein Impfzentrum haben, mit dem sie kooperieren, können eine solche Aktion auf die Beine stellen. Der Impfstoff ist dann dort entsprechend auch über die Apotheke verfügbar. Beworben wird das Ganze auch einmal mehr digital über Anzeigen und in verschiedenen Fremdsprachen. Ich möchte, meine Damen und Herren, aber auch grundsätzlich noch mal 2 Dinge zum Impfen sagen. Impfen, ja, ist eine persönliche, eine freie Entscheidung und das soll es auch bleiben. Aber es ist eben auch eine Entscheidung, die auch andere betrifft. Schon im eigenen Umfeld, die Familie, die Arbeitskolleginnen und Kollegen, aber in dieser Pandemie auch uns als Gesellschaft. Jede einzelne Impfentscheidung entscheidet auch darüber, wie sicher wir gemeinsam durch Herbst und Winter kommen. Und was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Wenn Sie schauen auf die Inzidenzen, die sind 10, 12, 14 Mal so hoch in den Regionen bei den Ungeimpften wie bei den Geimpften. Wir sehen auf den Intensivstationen, dass über 95% der Covid-19 behandelten Patienten dort nicht geimpft sind. Und das alles ist dann vor allem auch vor dem Blick, warum wir überhaupt in dieser Pandemie auch Maßnahmen ergreifen, besonders aufeinander aufpassen, eben auch das entscheidende Argument. Es geht darum, dass das Gesundheitswesen nicht überlastet wird, dass wir zu jeder Zeit Patientinnen und Patienten gut behandeln können. Und die Zahl der Ungeimpften ist einfach noch so groß, zu groß, als dass wir mit einer sehr ansteckenden Delta-Variante, mit dem Stand, den wir heute haben, es haben sich schon sehr viele impfen lassen, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber mit dem Stand, den wir heute haben, können wir, ohne eben, dass wir aufeinander aufpassen, auch mit gewissen Regeln nicht sicherstellen, dass das Gesundheitswesen nicht wieder in eine sehr starke Belastung oder Überlastung kommt. Und dafür ist es eben sehr, sehr wichtig, auch weitere Bürgerinnen und Bürger zum Impfen zu überzeugen. Und mir ist was Zweites sehr, sehr wichtig, dass wir dabei auch wahrnehmen, was wir miteinander erreicht haben. Ich komme aus gegebenen Anlass, wie andere auch, gerade viel in Deutschland rum. Und ich merke, dass viele natürlich diese 18 Monate in den Knochen haben. Das waren harte, das waren schwere Monate für viele, für Familien, für Einzelhandel, für Gastronomen, eigentlich für alle. Wir alle wollen gerne anderen begegnen. Aber wir haben auch gemeinsam, ist mein Eindruck, in großer Mehrheit ein Bewusstsein dafür, dass wir in dieser schwersten Krise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis hierhin auch gut durchgekommen sind gemeinsam. Dass wir es geschafft haben, die Todeszahlen, die Infektionszahlen auch im Vergleich zu anderen Ländern niedriger zu halten, weil wir aufeinander aufpassen. Das Vereinigte Königreich hat auf Bevölkerung bezogen mehr als doppelt so viele Todesfälle wie Deutschland. Hätten wir so viele wie das Vereinigte Königreich, hätten wir 100.000 Todesfälle mehr. Ich finde, man muss schon auf die Gesamtzeit schauen, auch diese 18 Monate. Wir waren zu jeder Zeit in der Lage, alle Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und im Übrigen auch bei den Wirtschaftsdaten knüpfen wir schon wieder an Vorkrisenniveau an. Und das ist das Entscheidende, wir haben einen Impfstoff für alle verfügbar. Wir haben zugesagt, bis zum Ende des Sommers kann jeder, der will, geimpft werden. Und das haben wir mehr als eingehalten, eigentlich schon zu Beginn des Sommers übererfüllt. Der Impfstoff ist da. Ein Impfstoff übrigens, der größte Teil der Impfungen, des Impfstoffes, der Impfdosen in Deutschland entwickelt und produziert. Das darf uns doch auch ein Stück stolz machen, dass die Lösung raus aus dieser Pandemie aus Deutschland kommt, von deutschen Forschern maßgeblich mitentwickelt worden ist mit einer neuen Technologie, wie übrigens auch der erste PCR-Test in Deutschland entwickelt worden ist. Das ist doch das Deutschland, das wir uns wünschen, das mit Innovationen, mit Forschung am Ende in einer solchen Krise auch einen Unterschied macht. Und im Übrigen wird Deutschland eben auch seinen guten Ruf als Logistikweltmeister gerecht. 100 Millionen Impfungen in 8 Monaten. So problemlos auch logistisch umgesetzt. 1,4 Millionen Impfungen an einem Tag hat fast kein anderes Land auf der Welt und kein anderes Land in Europa geschafft. Also wir haben in den letzten Wochen auch gerade bei der Frage des Impfens gemeinsam schon einen entscheidenden Unterschied gemacht. Und ich werde jetzt immer gefragt in Interviews, in Veranstaltungen, kommt wieder ein Lockdown, kommen wieder Beschränkungen. Die Debatte muss doch andersrum gehen. Wir haben das Mittel in der Hand, uns zurück in Freiheit und Normalität zu impfen. Und 3 von 4 über 12-Jährigen haben sich auch schon für diesen Weg entschieden. Wir haben damit die Chance, die Möglichkeiten, raus aus dieser Pandemie zu kommen. Wir sind dafür schon ein ganzes Stück vorangekommen. Aber wir müssen eben noch einige, viele weitere überzeugen, diesen Weg mit uns zu gehen. Und darum geht es bei dieser Impfaktionswoche in der nächsten Woche. Nutzen Sie die Chance, lassen Sie sich impfen.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Danke. Dann Herr Wieland. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen. Schon jetzt steigt die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Intensivbettenbelegung durch Covid-19-Patienten hat sich in den letzten beiden Wochen fast verdoppelt, sind aktuell wieder mehr als 1.300 Mitmenschen, die dort behandelt werden. Und wie vorhergesagt, sind nun auch die Jüngeren stärker mit Covid-19 betroffen. Im Krankenhaus liegen aktuell besonders viele Menschen zwischen 35 und 59 Jahren. Und auch auf den Intensivstationen wird der Altersdurchschnitt immer jünger. Das liegt daran, dass der Großteil der Betroffenen nicht geimpft ist, denn die Impfung schützt sehr gut vor schweren Verläufen. Daher zum einen der Dank an alle, die sich haben impfen lassen, aber auch meine Bitte, alle, die sich impfen lassen können, sich aber noch nicht haben impfen lassen, bitte lassen Sie sich impfen. Und das gilt für alle Menschen in unserem Land, die älter als 12 Jahre sind. Impfungen sind tatsächlich das mächtigste Werkzeug, das wir gegen Covid-19 haben. Sie sind unsere Chance, die Pandemie zu beenden. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Diese sollten sich noch mal von ihren Ärzten, Arzt beraten lassen. Ich möchte noch mal erläutern, warum Impfungen so wichtig sind. Erstens, wir schützen uns selbst. Das Risiko, dass Geimpfte wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen, ist zurzeit 10-mal geringer als bei Nicht-Geimpften. Wir vom Robert-Koch-Institut schätzen, dass durch Impfungen zwischen Januar und Juli diesen Jahres rund 77.000 Krankenhausaufenthalte und rund 20.000 Fälle auf Intensivstationen verhindert wurden. Es wurden auch rund 38 Todesfälle bereits verhindert. Das ist ein wirklich großartiger Erfolg der Impfung, die jedem über 12-Jährigen in unserem Land nun zur Verfügung steht. Zweitens, wir schützen mit der Impfung indirekt auch andere. Wir zeigen Solidarität. Die Impfung bietet zwar keine 100-prozentige Sicherheit, aber je mehr Menschen geimpft sind, desto schwieriger wird es für das Virus, sich auszubreiten, desto weniger Virusvarianten können sich ausbilden. Zwischen Januar und Juli 2021 haben Impfungen schätzungsweise mehr als 700.000 Infektionsfälle vermieden. Wer sich impfen lässt, trägt also auch zum Schutz derjenigen bei, die sich nicht impfen lassen können. Das sind momentan vor allen Dingen Kinder unter 12 Jahren. Unsere Modellierungen zeigen eindeutig, hohe Impfquoten bei den über 12-Jährigen und bei Eltern, Lehrkräften und Betreuern schützen die jüngeren Kinder mit und verhindern auch dort schwere Fälle. Das liegt also in unseren eigenen Händen. Greifen wir doch die Chance. Drittens, wir alle möchten so sicher wie möglich durch den Herbst und Winter kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir alle die Pandemie beenden möchten. Dafür müssen wir gemeinsam so viele Erkrankungen wie möglich mit all ihren Folgen verhindern. Das gelingt aber nur, wenn entsprechend viele Menschen geimpft sind. Im Juli hatten wir berechnet, dass wir eine vierte Welle im Herbst praktisch verhindern können, wenn wir bei den 12- bis 59-Jährigen eine Impfquote von 85% erreichen und bei den über 60-Jährigen eine Impfquote von 90%. Das haben wir nicht geschafft, obwohl genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Die vierte Welle hat bereits begonnen. Wir haben es aber, meine Damen und Herren, wir haben es immer noch zum großen Teil selbst in der Hand, wie sich diese Welle entwickeln wird. Jede Impfung hilft dabei, die Pandemie weiter einzudämmen. Zusammenfassend, was uns wirklich allen klar sein muss, wer sich nicht impfen lässt, wird sich auf absehbare Zeit mit SARS-CoV-2 infizieren. Ein Teil dieser Betroffenen wird auch schwer erkranken, Langzeitfolgen erleiden, ja möglicherweise auch sterben. Die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe, sie sind sicher und sehr gut wirksam. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger schlimm wird die vierte Welle. Und desto früher ist die Pandemie beendet. Es liegt in unseren eigenen Händen, viele schwere Verläufe und auch Todesfälle zu verhindern. Machen wir es einfach.
Danke, Herr Wieler. Dann Herr Gent, bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Über Monate hinweg waren unsere Innenstädte leer, die Türen vieler Geschäfte geschlossen. Für den Einzelhandel war dieser Lockdown eine dramatische Zeit. Und gerade für den Non-Food-Einzelhandel haben viele Händler bis heute mit Umsatz, nicht nur mit Umsatzeinbußen, sondern mit ihrer Existenznot zu kämpfen. Die vergangenen anderthalb Jahre haben deshalb ihre Spuren deutlich hinterlassen. Die Läden im Sommer wieder zu öffnen, das war ein echter Lichtblick für den Einzelhandel. Umso wichtiger ist es jetzt aber nach vorne zu schauen und gemeinsam eine langfristige Strategie für den Umgang mit dieser Pandemie zu finden. Und nur so kann nach unserer Einschätzung ein kraftvoller Neustart gelingen. Ein Aufbruch in eine Zeit, in der wir mit dem Virus leben müssen. Auf dem Weg dahin spielen gerade die Impfungen eine Schlüsselrolle. Und deshalb setzen wir uns als Einzelhandel für eine Steigerung der Impfbereitschaft ein, für ein sicheres Leben statt einem Lockdown. Unter diesem Motto steht unsere Impfkampagne mit dem Ziel, Leben statt Lockdown unterstützen wir beim Impfen. Begleitet von uns und von weiteren Verbänden sind es über 30 große Handelsunternehmen aus dem Non-Food-Handel und aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die gemeinsam zum Impfen aufrufen. Branchenübergreifend stehen wir zusammen, um die Impfbereitschaft bundesweit zu steigern und diese Gemeinschaftsaufgabe anzugehen. Und innerhalb kürzester Zeit ist die größte privatwirtschaftlich organisierte Impfkampagne Deutschlands entstanden. Und ich will das ganz klar sagen, um die Impfkampagne der Bundesregierung zu unterstützen. Also nicht extra etwas zu machen, sondern hier zu unterstützen. Wir haben den Vorteil, dass wir im Alltag der Menschen, ob in der Innenstadt, im Lebensmittelgeschäft, im Einkaufszentrum, Millionen Kontakte haben. Wir kommen alleine auf 40 Millionen Kundenkontakte pro Tag an diesen zehntausenden Standorten in Deutschland. Deshalb erreichen wir Kundinnen und Kunden im ganzen Land. Und als Versorger, Arbeitgeber und Teil der Gesellschaft wollen wir Verantwortung übernehmen. Ziel der Kampagne ist es, über die Impfung aufzuklären und auch mit niederschwelligen Angeboten Impfaktionen eben zu motivieren. Mit Informationen auf der Webseite, aber auch mit Plakaten, die wir haben, in Schaufenstern, mit Flyern, die es in mehreren Sprachen gibt, in den Geschäften, aber auch in dem Bereich der sozialen Medien, wollen wir eben auf diese Angebote hinweisen. Und natürlich auch mobile Impfangebote vor Ort mit damit ein Zeichen setzen, in der Zusammenarbeit mit den Gesundheitsministerien und insbesondere mit den lokalen Gesundheitsämtern vor Ort, wollen wir Flächen anbieten, so die Möglichkeit dann beim Einkaufen in der Tat sich auf dem Weg impfen zu lassen. In der vergangenen Woche haben sich zahlreiche prominente Gesichter angeschlossen, ob das Emre Can, Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund ist oder auch der SC FC Köln, Gerard Asamoah von Schalke 04, Hannover 96, die Füchse Berlin oder die Kölner Haie. Sie sehen, der Sportbereich gemeinsam mit dem Handel hat natürlich den Wunsch, wieder ein Stück Normalität zurückzugewinnen, ob im Stadion oder beim Einkaufen. Zudem, das finden wir ganz hervorragend, konnten wir Professor Wolfgang Henrich von der Charité als Experten für unsere Kampagne gewinnen. Dass sich viele bislang trotz bestehender Impfangebote nicht haben impfen lassen, möchten wir gemeinsam ändern. Daher auch unsere Reichweite dafür nutzen. Und seit dem Start der Kampagne, wir sind vor circa 14 Tagen gestartet, hat sich diese breite Allianz aus Einzelhandel, Handelsimmobiliensektor, Testimonials und Medizin natürlich zusammengetan. Wir haben hier schon über 200 Millionen Kundenkontakte über die Läden, über die Geschäfte vor Ort erreicht. Und auch Impfungen konnten wir in dieser Zeit vorantreiben. Mehr als 100.000 Impfdosen wurden in den Einkaufszentren verabreicht, niederschwellig beim Einkaufen auf dem Weg quasi in der Innenstadt. Das ist ein großer Schritt, aber erst der Anfang. Wir wollen auch die sozialen Medien hier nutzen. Heute folgen ungefähr 100 Millionen Kontakte unserer Aktionen und Neuigkeiten der Handelsunternehmen. Also es geht sowohl online als auch stationär im Handel darum, diese Impfkampagne ihren Platz finden zu lassen und die Impfbereitschaft flächendeckend zu steigern, um einen Neustart nach der Krise zu erreichen. Natürlich ist dies Teil der Präventionsstrategie und natürlich schließen wir uns auch an, unterstützen natürlich auch die Kampagne Ihres Hauses, Herr Minister, gerade in der nächsten Woche. Wir möchten eben natürlich diesen Beitrag leisten. Und auf der anderen Seite hat der Einzelhandel mit seinen Hygienekonzepten sehr klar bewiesen, dass sicheres Einkaufen in der Pandemie möglich ist, wenn wir uns an diese Regeln halten und umgesetzt sind. Und ich glaube, das erleben wir jeden Tag. Der Handel steht für Leben statt Lockdown. Lass dich impfen, denn jede Impfung zählt, ist die klare Aussage, die wir verbinden. Vielen Dank.
Danke, Herr Gent. Und Herr Zahn schließlich, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Und viele Fragen sind schon angemeldet.
Bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal, was ist die Motivation des Handels, sich so tatkräftig zu unterstützen? Es ist nicht, dass wir staatliche Aufgaben übernehmen wollen, sondern wir wollen tatkräftig gemeinsam mit der Bundesregierung temporär zusammenstehen und diesen nationalen Kraftakt gemeinsam stemmen. Wir handeln natürlich aus einer Mischung aus Eigeninteresse. Ein Unternehmen wie Kick, was 5 Monate circa nicht öffnen konnte, hat natürlich logischerweise ein Eigeninteresse, aber Handelsunternehmen sind sehr starke Familienunternehmen und lassen Sie mich als Familienvater sagen, ich hatte gerade eine Einschulung mit meinem Kind, ich hätte mir das auch anders gewünscht und ich glaube, für alle Unternehmen sprechen zu können, es ist eine Mischung aus Eigeninteresse, aber und auch persönlichem Interesse. Wir haben uns als Kick von Anfang an an der Initiative beteiligt, Leben statt Lockdown, lass dich impfen, weil wir eben übermäßig betroffen gewesen sind von der Pandemie. und glauben, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Wir stellen unsere Infrastruktur zur Verfügung, unsere Parkplätze zur Verfügung. Wir sind im engen Austausch mit den Gesundheitsministerien vor Ort. Und das tun alle unsere Partner in der Gruppe auch. Daneben eben die gerade eben genannten Social-Media-Kanäle und aber auch unsere Kontakte zu Testimonials, sodass wir erst vor kurzem gemeinsam, wo wir Sponsor sind, mit dem 1. FC Köln eine gemeinsame Impfaktion hatten, die sehr, sehr erfolgreich gewesen sind, wo man sich vor dem Stadion impfen lassen konnte und quasi als Dank auch nochmal einen Einkaufsgutschein bei uns bekommen hat. Und es hat viele Leute nochmal motiviert, sich impfen zu lassen. Daneben bieten wir als Unternehmen Aufklärungskampagnen an für unsere Mitarbeiter. Alleine KIK hat 29.000 Mitarbeiter. Wir bieten Sprechstunden mit Ärzten an. Wir bieten unseren Mitarbeitern die Möglichkeit an, sich kurzfristig impfen zu lassen. Und wir merken in all den Gesprächen, dass Aufklärung der Schlüssel ist. Es geht nicht um Belehrung oder um Besserwisserei, sondern es geht wirklich um die Aufklärung, was bewirkt der Impfstoff und was nicht. Und wir als Unternehmen können feststellen, dass diese aktive Arbeit auch wirklich zu einem Erfolg führt. Das war es soweit. Ich bedanke mich.
Danke, Herr Zahn. Damit kommen wir zu Ihren Fragen und die ersten sind angemeldet. Wir beginnen bei Ihnen, dann Herr Jung.
Ja, hallo, ich bin Sebastian Heinrich von Nachrichtenportal Watson. Axel Gerschlauer, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Nordrhein, hat gegenüber der Rheinischen Post eine Impfnachweispflicht für Lehrer gefordert. Das ist natürlich in der Zuständigkeit der Bundesländer, aber wie stehen Sie dazu? Befürworten Sie eine Impfnachweispflicht für Lehrer in den Schulen?
Das Auskunftsrecht des Arbeitgebers für Schule, Kita, Pflegeeinrichtung, Gemeinschaftseinrichtung hat der Bundestag gestern beschlossen. Ich gehe davon aus, dass der Bundesrat auch zustimmen wird am Freitag. Und dann hat der Arbeitgeber in diesem Fall dann eben an den Schulen, auch bei den Lehrern, das Recht, bei denjenigen, die in Bereichen, also es geht jetzt nicht um die Verwaltung, sondern in den Bereichen, wo man eben etwa mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet, dann auch nach dem Impfstatus zu fragen und daraus folgernd dann Arbeitsorganisationen zu verändern oder zusätzliche Schutzmaßnahmen für, was die Schutzausrüstung, Maske, anderes angeht, für diesen Mitarbeiter auch anzuordnen.
Zusatz. Moment, ich mache das Mikrofon auf.
Es wird ja viel diskutiert darüber, dass das verschärft werden soll, die allgemeine Nachweispflicht in Richtung 2G, also dass die Testung sozusagen weniger Aussagekraft haben soll in Zukunft. Wie stehen Sie dazu? Wie schnell sollte das aus Ihrer Sicht verschärft werden in die Richtung?
Nun, wir haben ja miteinander vereinbart, Bund und Länder, dass wir mit 3G geimpft, genesen oder getestet für die Innenräume Herbst und Winter sicherer machen wollen. In der Kombination 3G, AHA-Regeln, ich sage noch einmal, vor allem auch im Bus und Bahn, Einzelhandel, medizinische Schutzmaske, Hygienekonzepte und impfen, 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 bin ich weiterhin optimistisch, dass das gelingen kann. Das ist das Ziel, das Unbedingte. Gleichzeitig ist nicht nur politisches Ziel, sondern auch Rechtslage, dass es für Geimpfte und Genesene keine weiteren Beschränkungen, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren gibt und geben wird. Also auch da ist die Aussage, die ist ja auch für den Einzelhandel und andere wichtig, sehr, sehr klar. Und dann gibt es Modelle, wo zum Teil private Veranstalter, 1. FC Köln, Restaurants, andere sagen, wir machen 2G, geimpft oder genesen, weil das tatsächlich nochmal eine zusätzliche Sicherheit, einen zusätzlichen Schutz gibt. Und das ist ja auch völlig okay. Und ich finde auch den Weg, den etwa Hamburg gegangen ist, zu sagen, 3G gilt grundsätzlich. Aber wer 2G macht als privater Anbieter, weil dann der Schutz sozusagen sich erhöht und im Übrigen ja auch multipliziert, wenn man so will, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn nur Geimpfte und Genesene anwesend sind, kann man andere Schutzmaßnahmen dafür reduzieren, etwa damit Mengenbegrenzungen im Kino, also dass wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer möglich sind oder mehr Besucher möglich sind, dass das eine Option für die privaten Anbieter ist, finde ich eigentlich einen ganz klugen Weg. Aber die Grundmaßnahme für Herbst und Winter, die wir vereinbart haben und die dann, wenn die Impfquote hoch genug ist, auch trägt durch Herbst und Winter, ist 3G.
Herr Jung, dann der Kollege in der Mitte.
Herr Wieler, Sie haben schon am 25. Juli bekannt gemacht, dass die vierte Welle begonnen hat. Die Bundesregierung hat wochenlang beharrlich vermieden, dies zu bestätigen, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Herr Spahn jetzt davon spricht, dass die vierte Welle läuft und nicht nur kommt, wie Herr Spahn noch im August meinte. Herr Wieler, wie erklären Sie sich, dass die Bundesregierung das wochenlang beharrlich vermieden hat und Warum haben die das gemacht? Wie erklären Sie sich das? Und was haben wir daran, also ist dadurch Zeit verloren gegangen?
Also ich vermag das nicht zu beurteilen, wer vermieden hat, welche Welle zu benennen.
Die Bundesregierung.
Wir sehen schon seit mehreren Wochen den Anstieg. Und den Anstieg, den dokumentieren wir ja in unseren täglichen Berichten. Wir haben ja werktäglich Berichte im RKI, die ja jeder lesen kann und feststellen kann. Und der entscheidende Punkt ist ja der, wir müssen die ganze Zeit, wir müssen versuchen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Das tun wir ja durch die Grundmaßnahmen, diese AH-plus-L-Regeln, die wir insbesondere im öffentlichen Raum haben und dadurch, dass wir die Impfkampagne anwerfen müssen. Und ich denke, der entscheidende Aspekt ist, dass wir diese Maßnahmen kontinuierlich umsetzen und dass wir sie, wenn die Welle weiter zunimmt, natürlich eventuell verschärfen müssen. Das heißt also, die Maßnahmen sind ja kontinuierlich umgesetzt, werden kontinuierlich umgesetzt und sie sollen ja verhindern, dass die vierte Welle zu groß wird. Das heißt also, der entscheidende Aspekt aus meiner Sicht ist, die Grundmaßnahmen, die Herr Bundesminister Spahn eben auch nannte, kontinuierlich beizubehalten und die Impfquoten so hoch wie möglich zu bringen. Das ist meine Antwort darauf, weil diese Maßnahmen sind kontinuierlich aufrecht erhalten worden und das ist der entscheidende Punkt, ob man das nun eine vierte Welle Mitte Juli nennt oder Ende Juli, da sehe ich keinen Zeitverlust.
Ich nur kurz ergänzen darf, Herr Jung, da Sie ja immer gut informiert sind. Ich habe bereits am 21. Juli darauf hingewiesen, dass wir eine Verdopplungszeit von 12 Tagen haben. Ich habe eine Inzidenzgrößenordnung genannt, dreistellig höher, für wenn wir nichts tun, die sich ergeben würde, weil wir in der vierten Welle sind. Insofern ist Ihre Behauptung jedenfalls, die Sie gerade aufgestellt haben, einfach nicht richtig, von Fakten nicht gedeckt. Die Bundesregierung und auch das Bundesministerium für Gesundheit nimmt das, was wir mit der Delta-Variante an höheren Infektionszahlen auch schon im Sommer gesehen haben, auch im Vergleich zum letzten Sommer, sehr, sehr ernst. Das ist auch der Grund, warum wir angeregt haben, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz früher trifft, nämlich schon Anfang August, um dann ja die Maßnahmen für einen sicheren Herbst und Winter zu beschließen.
Zusatz.
Die Fakten und Tatsachen sind, dass die Bundesregierung, ihre Sprecher und Sie selbst nicht von der vierten Welle sprechen wollten, so wie das RKI das getan hat. Wir haben hier wochenlang in der REC-PK danach gefragt. Sie haben selber noch im Mitte August bei der CDU-Bundestagsfraktion davon gesprochen, dass die vierte Welle kommt und nicht bereits begonnen hat. Das ist ein großer Unterschied, Herr Spahn. Und darum geht es hier.
Nein, also das erstens mal, ich weiß ja nicht, können mich ja gerne begleiten dieser Tage in Deutschland. Ich mache seit 4 Wochen jeden Tag mehrere Veranstaltungen, wo ich den Zuschauerinnen, den Besucherinnen und Besuchern sage, ich finde das jetzt irgendwie auch Wortklauberei, aber das, okay, gehört dazu manchmal, dass wir in der vierten Welle sind. Also das ist ja offenkundig so. Die Inzidenz steigt seit Juli, August und zwar deutlich höher, als das letztes Jahr im Sommer war. Und gleichzeitig ist das eine andere Welle als alle 3 Wellen zuvor, weil wir Impfstoff haben und eine hohe Impfquote. Mit einer Inzidenz, wie wir sie heute haben, hätten wir in der dritten Welle schon eine ganz andere Lage im Gesundheitswesen und im Zweifel auch schon zu ganz anderen Maßnahmen greifen müssen. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, den Weg von Maß und Mitte zu gehen. Keine Verharmlosung, aber auch kein Alarmismus, sondern eine realistische Einschätzung der Lage. Und die machen wir seit Beginn dieser Pandemie und die machen wir auch seit Beginn dieser vierten Welle.
Bitte, Ihre Frage dann, Frau Küffner.
Eine Frage an Herrn Wieler. Weiß das Robert-Koch-Institut eigentlich, wer die Menschen sind, die nicht geimpft sind? Also durch welche sozioökonomischen Daten zeichnen die sie aus? Und für den Fall, dass sie es nicht wissen, wäre dieses Wissen nützlich und hilfreich zur Erhöhung der Impfquote?
Also im Detail wissen wir das tatsächlich nicht. Es gibt allerdings einige Befragungen, die teilweise repräsentativ sind, teilweise auch weniger. Ich zitiere ja oft hier in dem Zusammenhang die COSMO-Studie, die uns schon seit, glaube ich, März 2020 begleitet, die uns sehr viel Informationen gibt. Danach wissen wir, dass in Deutschland rund 10% der Befragten sich eher nicht impfen lassen wollen. Darunter sind etwa 5%, also die Hälfte von diesen 10% sind Menschen, die sich tatsächlich mehr oder weniger verweigern der Impfung, also echte Impfgegner. Und wir wissen aus vielen anderen Studien, dass es verschiedene Gruppierungen gibt und verschiedene Gründe, warum Menschen sich nicht impfen lassen. Und dazu gehören teilweise auch bildungsferne Schichten, weil sie nicht entsprechend die Informationen aufnehmen und verarbeiten, die ihnen gegeben werden. Dazu gehören aber auch Menschen, die insgesamt im Umfeld natürlich der Corona-Leugner sich befinden. Menschen, die die Corona-Krankheit leugnen, werden sich natürlich auch nicht impfen lassen. Über die Corona-Leugner gibt es bestimmte Studien. Wer dort teilnimmt, sie finden dort alle möglichen Bildungsschichten. Das heißt also, der entscheidende Punkt, und darauf will ich eigentlich jetzt hinaus, ist der, und das bestätigen Daten, die das Robert-Koch-Institut ja auch schon seit vielen Jahren im Bereich der Impfungen macht, unabhängig von Covid-19-Impfung. Es kann uns gelingen, wenn wir in Gespräche mit diesen Menschen kommen und wenn Ärzte in Gespräche mit diesen Menschen kommen, sie davon zu überzeugen, dass die Impfung sinnvoll ist. Was die Daten zeigen, die Befragung ist, dass es ein großer Teil der Menschen ist unsicher. Es gibt zum einen Gruppierungen, die sagen, diese Entwicklung des Impfstoffes, die ging so schnell, dem traue ich nicht. Dabei haben wir mehrfach erklärt, dass verschiedene Entwicklungsphasen zusammengeschaltet wurden, dadurch wirklich einfach sehr effizient gearbeitet wurde. Und es gibt einen Teil von Menschen, auch das ist auch nicht zwingend abhängig von Bildungsschichten, die einfach die Krankheit nach wie vor nicht genügend ernst nehmen. Das liegt daran, dass glücklicherweise ja nur etwa 1%, 1,5% der Infizierten versterben. Das ist ja ein Glück, dass die Letalität so gering ist. So, das heißt also, viele Verläufe sind eben unbedeutend, harmlos, Gott sei Dank. Und so ist es dann manchmal der Fall, dass die Menschen die Krankheit nicht ernst genug nehmen. Und das sind die Punkte, warum wir die Informationskampagnen fahren müssen und die Menschen aufklären müssen. Und das muss dann natürlich in der Sprache und in der Form so sein, dass alle Gruppen erreicht werden, die das betrifft.
Ich schiebe da vielleicht, Herr Spahn, bevor Sie antworten, noch Fragen von außen noch mal mit dazu. Dann können Sie die vielleicht noch mit aufnehmen. Bernhard Walker fragt in dem Zusammenhang, ob es von Ihrem Ministerium weitere Forschung gibt, neben der von Herrn Wieler bereits genannten Studie. Warum keine Impfforschung? Und Delphine Nerbollier von Lacroix aus Frankreich fragt, ob sie einen Zusammenhang zwischen Impfquote in bestimmten Regionen und Wahlverhalten, besonders Nähe zur AfD, gibt.
Also zuerst einmal gibt es neben den Befragungen des Robert-Koch-Instituts ja auch eine Reihe anderer, die wir natürlich auch auswerten. Und am Ende, ich meine, das sieht man ja schon beim täglichen Blick auf die Impfdaten. Wir haben einen West-Ost-Unterschied. Wir haben übrigens einen Nord-Süd-Unterschied auch. Wir haben in Bremen eine Impfquote, die bei den 18- bis 59-Jährigen fast 30% höher ist als in Sachsen. So, insofern gibt es offenkundig regionale Unterschiede. Ob es da Korrelationen oder Kausalitäten gibt, wie gerade beschrieben, darüber will ich keine Spekulationen anstellen. Was die Frage angeht, Mann-Frau, sehen wir in den Umfragen, dass es einen Unterschied gibt. Wir sehen einen Unterschied bei der Frage, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Wir sehen einen Unterschied bei der Frage, welcher Bildungsabschluss. Wir sehen einen Unterschied bei der Frage älter-jünger, was übrigens wahrscheinlich auch ein Stück erklärbar ist, weil die Älteren natürlich durch die Erfahrung der Verläufe, gerade bei Älteren, auch ein höheres Risikobewusstsein haben. Und wir setzen mit der Kampagne, die wir machen, mit den Kampagnen, eigentlich machen wir ja vielfältige, auch gerade bei Social Media, natürlich bei diesen Punkten an und setzen vor allem auch an bei den Informationen über Impfmythen und Verschwörungstheorien aller Art. Und Verschwörungstheorien und Mythen korrelieren wiederum teilweise mit dem, was bestimmte Parteien verbreiten. Das stimmt.
Kurze Nachfrage zu Herrn Minister Spahn. Sie haben ja vorher erwähnt, dass jetzt die Arbeitgeber neben den Krankenhäusern auch in Altenheimen und Schulen verpflichtet werden, den Impfstatus abzufragen oder es ihnen ermöglicht wird. Die Öffentlichkeit hat davon ja zunächst gar nichts. Wäre es im Sinne der Transparenz sinnvoll, dass diese Einrichtungen zum Beispiel verpflichtet werden, den Anteil ihrer geimpften Beschäftigten auch zu veröffentlichen als nackte Zahl? Weil das ist ja möglicherweise interessant, wenn man ein Krankenhaus aufsucht oder ein Pflegeheim aufsucht, ob in der Einrichtung nahezu 100 oder nur 2/3 der Beschäftigten geimpft sind.
Also zuerst einmal ist diese Information, da sie ja jetzt keine individuelle ist, eine, die die Einrichtung natürlich auch geben können. Aber unabhängig davon hat auch die Öffentlichkeit und vor allem sozusagen Dritte was davon. Also die Frage, ob der Arbeitgeber weiß, ob eine Pflegekraft geimpft ist oder nicht, hat viel damit zu tun, wo sie eingesetzt werden kann, unter welchen Umständen und mit welchen Schutzmaßnahmen. Und ich finde es jedenfalls schwer erklärbar. Und es würde mich geradezu wütend machen, wenn ich ein Angehöriger wäre, wenn ich wüsste, dass meine Mutter, meine Großmutter, der Partner erkrankt, weil eine Pflegekraft, jemand, der eigentlich sich um den Menschen kümmern soll, dem anvertraut ist, entsprechend jemanden angesteckt hat, ungeimpft. So, und insofern macht das schon auch einen Unterschied. Deswegen machen wir es ja auch für diese Bereiche. Ich hätte mir, wie Sie wissen, vorstellen können, dass wir darüber hinausgehen jetzt für diese Phase der Pandemie, weil es macht auch im Großraumbüro oder in der Montagehalle einen Unterschied, ob Sie auch wissen, mal als Belegschaft miteinander, wie ist hier eigentlich die Impfquote, wer ist wie geschützt. Das war im Moment im Parlament nicht mehrheitsfähig. Ich halte es weiterhin für richtig. Wir haben so viele Einschränkungen für so viele Menschen in dieser Pandemie, dass zumindest mal die Frage, wer für wen wie geschützt in der Umgebung ist, finde ich, erlaubt sein sollte.
Herr Zahn wollte ergänzen, bitte.
Ja, vielleicht mal aus den Unternehmen. Es ist schon so, dass die Impfgegner sehr, sehr laut sind. Zwar eine sehr, sehr kleine Gruppe unseres Erachtens, aber unseren Social-Media-Kanälen und seit wir die Kampagne fahren, bekommen wir schon auch Gegenwind, der sehr massiv ist, der aber, wenn man ihn zurückverfolgt, wird sehr automatisiert ist. Also es ist schon eine sehr, sehr laute Gruppe, die Impfgegner, und dadurch schon Meinungsmache auch gemacht wird. Wir stellen selber bei KIK fest, das ist jetzt nicht empirisch bewiesen, wir haben 68% Frauenanteil bei uns, dass insbesondere die jüngeren Frauen sehr, sehr verunsichert sind und dort Aufklärung der Schlüssel ist. Und natürlich auch, sagen wir, bei der Impfstoffeinführung gab es auch, das muss man, finde ich, glaube ich, auch selbstkritisch sagen, mit Sicherheit hat es da auch geruckelt in der medialen Darstellung, so dass da einige Fragezeichen noch, insbesondere wenn es um das Thema Schwangerschaft geht. Ich kann Ihnen das nicht empirisch wiedergeben, ich kann Ihnen das nur aus den Gesprächen mit unseren Mitarbeitern wiedergeben, dass dort große Fragezeichen sind, und ich glaube, es liegt an uns allen, hier mit Aufklärung Hilfestellung zu leisten, dass wir gemeinsam aus der Pandemie kommen. Und das ist auch der Grund, eben warum die Unternehmen oder Unternehmen wie wir sich daran beteiligen, weil es ist am Ende des Tages die Aufklärung, egal wo, am Arbeitsplatz, übers Internet, über die Zeitung. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, und es sind wirklich bei uns zumindest die jungen Frauen, die stark verunsichert sind.
Noch zwei Werte zur Ergänzung. Wir haben eine Befragung auch durchgeführt bei 1200 Kundinnen und Kunden in Einkaufszentren, nämlich nach der Frage nach der Impfbereitschaft. 63% dieser 1200 Menschen haben gesagt, dass es wichtig ist, dass die Impfung einfach zugänglich möglich wird. Und 56% der Ungeimpften, die an dieser Befragung teilgenommen haben, war bislang die Organisation eines Impftermins ein Problem. Das kann man jetzt bewerten, aber das deutet darauf hin, dass man niederschwellige Angebote machen muss. Und wir haben gehört, dass sich 30% der Geimpften auch spontan impfen lassen, also dort im Vorgang beim Einkaufscenter Besuch. Deshalb diese Ausrichtung in der Richtung und von daher auch die Initiative unsererseits.
Frage von Frau Küffner, dann zu Ihnen.
Ja, Herr Spahn, Sie haben dies als eine Pandemie der Nicht-Geimpften bezeichnet. Herr Wieler hat gesagt, dass sich Menschen, die nicht geimpft sind, über kurz oder lang infizieren werden. Das betrifft ja vor allem zwei Gruppen, vor allem unter 12-Jährige. Die wurden ja noch gar nicht erwähnt heute. Und Menschen in Entwicklungsländern, die keine Impfstoffe zur Verfügung haben. Und da würde ich gerne Herrn Wieler fragen, was Ihre Erkenntnisse im Augenblick sind, was die Risiken für Kinder angehen, die sich nicht impfen lassen können. Und wie verantwortlich es ist, in eine vierte Welle zu gehen ohne Impfangebote für unter 12-Jährige. Und an Herrn Spahn, warum ist das so langsam, diese Impfstoffentwicklung für unter 12-Jährige? Wie hoch ist die Priorität, dass man diese Gruppe überhaupt adressiert, die ja heute nicht besprochen wurde? Und welche Hoffnungen können Sie Menschen in Entwicklungsländern machen, die weiterhin wohl auch keinen Zugriff auf Impfstoffe haben?
Also Sie haben komplett recht, bislang gibt es für diese Gruppe keine zugelassenen Impfstoffe. Nun, wir wissen aus den bisher vorliegenden Daten, dass die Krankheitslast, also die Krankheitsschwere, die bei Kindern auftritt, nicht so hoch ist, wie das bei Älteren ist. Und je älter Menschen werden, desto größer ist die Chance, dass sie ernsthaft erkranken. Das ist zunächst mal ein rein epidemiologischer Befund. Wir haben aber immer noch nicht wirklich genügend Daten, um ausschließen zu können, dass auch Kinder natürlich schwerer erkranken. Wir wissen, dass es einzelne Fälle gibt. Wir haben in Deutschland, glaube ich, bislang auch einige Kinder, die verstorben sind. Es sind nicht viele, aber selbstverständlich gibt es dort Einzelfälle. Und wir wissen natürlich auch, dass Kinder auf Intensivstationen auch liegen. Also momentan sind in der Charité liegen 39 Menschen auf Intensivstationen und davon sind 24 eben unter 59 und einer ist auch unter 20 Jahren alt. Das ist so, dass diese Impfstoffe momentan auch in Entwicklung sind. Das heißt also, auch dort gibt es Untersuchungen und man rechnet damit, dass vielleicht im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, ein Impfstoff vielleicht dann zur Zulassung kommen wird. Aber der entscheidende Punkt ist der, da wir eben momentan keinen Impfstoff haben, ist es unser aller Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass diese Kinder möglichst eben nicht infiziert werden. Und das heißt, wie können wir das erreichen? Das eine ist, dass alle anderen sich möglichst impfen lassen, denn dann hat das Virus weniger Chancen, sich auszubreiten. Das ist also eine Solidarität all derer, die sich impfen lassen können. Und der zweite Aspekt ist, dass wir eben nach wie vor dort, wo diese Kinder zusammenkommen, in Kitas und in Schulen, eben bestimmte grundsätzliche Maßnahmen der Infektionsprävention weiter aufrechterhalten. Und diese ganzen Maßnahmen sind alle bekannt. Wir kennen sie. Das Robert-Koch-Institut hatte bereits vor über einem Jahr entsprechende Empfehlungen herausgegeben. Die stehen immer noch auf der Website, die werden aktualisiert ab und an. Wir können den Eintrag des Virus in diese Gruppierungen durch unser Verhalten, durch Prävention tatsächlich reduzieren. Und das sollten wir auch weiter tun. Aber wie gesagt, das sind die beiden Maßnahmen. Die anderen müssen sich impfen lassen. Und wir müssen den Schutz der Kinder in den Vordergrund stellen, dass sie sich möglichst nicht infizieren, solange wir nicht wissen zumindest, ob es nicht doch mehrere Verläufe gibt und gerade Langzeitwirkungen, die kennen wir noch nicht genau. Wir im RKI und die Mehrzahl der Menschen wollen lieber präventiv vorsichtig sein und daher die Maßnahmen in den Kitas und Schulen aufrechterhalten.
Das kann ich nur ergänzen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Satz auch. Es ist eine persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lässt, aber es ist eine Entscheidung, die viele andere betrifft, in der Pandemie zumal. Und das gilt insbesondere auch für die unter 12-Jährigen. Die Frage, ob sich über 12-Jährige impfen lassen oder nicht, hat Auswirkungen für die unter 12-Jährigen. Und gerade Kinder haben auf ziemlich viel verzichten müssen in den letzten Monaten, um Ältere zu schützen. Und jetzt sollten die Impfmuffel im Zweifel sich auch dazu vielleicht mal zwei Gedanken machen, ob es nicht dann auch im Interesse aller gemeinsam wäre, auch der Kinder, sich für eine Impfung zu entscheiden. Für die Frage der Impfstoffentwicklung für unter 12-Jährige ist das stark priorisiert bei den Unternehmen. Die Studien machen ja nicht wir, Bundesregierung oder andere, sondern die Unternehmen natürlich. Aber sie machen sie auch mit hoher Priorität. Wichtig ist nur, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, wenn es um Medikamente oder auch Impfstoffe geht. Also da kann man nicht im Zweifel einfach nur ein bisschen die Dosierung anpassen oder so, sondern es muss sauber und gut in Studien untersucht werden natürlich, was der Impfstoff dann im jüngeren Körper an Wirkungen und Nebenwirkungen hat. Das findet statt. Es wird auch nach Altersgruppen sozusagen, geht von 12 Jahr für Jahr runter. Auch das dauert seine Zeit. Möglicherweise wird es einen Zwischenschritt geben. Erst ein Impfstoff für 6 bis 12 und dann nochmal zeitverzögert wegen der Studienlage für die noch Jüngeren. Wir rechnen tatsächlich damit und die Hersteller und die Studienlage ist so, dass es rund um den Jahreswechsel, aber da kann jetzt keiner, weil es eben die Daten dafür braucht. Wir wollen das solide machen. Wir machen Zulassung auf solider Datenlage. Die Datenlage dafür braucht, es dann zu einer Zulassung kommen kann. Was die Entwicklungsländer angeht, wir haben als Deutschland uns mehr als nahezu jedes andere Land auf der Welt verpflichtet, und zwar aus eigenem Interesse, weil wir ein Interesse daran haben, dass die Welt geimpft ist. Und nur dann ist diese Pandemie vorbei, nur dann können wir auch Mutationen und Varianten vermeiden. Wir haben uns mehr als viele andere Länder verpflichtet, finanziell. Bei COVAX sind wir der zweitgrößte Geldgeber finanziell und zweitens auch über Impfdosen. Und wir werden bis Ende des Jahres so viele Impfdosen abgeben, allein in diesem Jahr, wie wir in Deutschland bisher verimpft haben, 100 Millionen Dosen. Wir sehen übrigens gerade auch die Kooperationen BioNTech, Pfizer, Singapur, China, Ruanda, Senegal, Südafrika, die Bereitschaft zur Kooperation, zum Aufbau von Produktionskapazitäten ist ja da und sie findet ja statt. Und ich wünsche mir manchmal, das habe ich in Rom beim G20-Ministertreffen auch gesagt, ich akzeptiere die Kritik, dass es schneller gehen soll. Aber wir werden wahrscheinlich in weniger als 2 Jahren nach dem Auftreten eines neuen Virus schon mal einen großen Teil, 40% der Weltbevölkerung geimpft haben. Das ist das, was wir als Ziel miteinander vereinbart haben in Rom. Und wir werden in weniger als 3 Jahren die ganze Welt geimpft haben können. Das hat es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben. Noch nie gab es überhaupt einen Impfstoff in der Pandemie. Und noch nie war die Impfung weltweit so schnell verfügbar wie dieses Mal. Und ich sage noch einmal, ich akzeptiere Kritik, die sagt, es müsste eigentlich noch schneller gehen. Aber gelegentlich wünschte ich mir, auch in manchen internationalen Debatten und auch in Diskussionen mit manchen NGOs, wie ich sie in Rom geführt habe, dass wir schon auch mal wahrnehmen, dass das schon eine ziemliche Leistung ist, die wir hier gerade miteinander zeigen.
So, ich nehme noch mal eine Frage von außen rein, dann sind Sie gleich dran. Frage an Herrn Lenz und Herrn Zahn. Warum von aus dem ARD-Hauptstadtstudio, und das kann ich gerade nicht lesen, von Tom Schneider, warum nicht im Einzelhandel einfach 2G, wer nicht geimpft ist, kann bequem von zu Hause bestellen?
Ja, direkt dazu zur Antwort. Wir haben uns natürlich dazu auch Gedanken gemacht, 2G, 3G. Der Minister hat das eben dafür, dass es eine private Entscheidung ist im Hotellerie-Gastronomie-Bereich. Wir können uns nicht vorstellen, dass das für das normale Einkaufen, ob im Supermarkt oder der Innenstadt, 2G der richtige Weg ist, weil wir doch einen großen Teil von Kunden dann außen vor lassen würden. Und was noch viel wichtiger ist, die Frage der Kontrolle beim normalen Einkauf, wenn Sie sich vielleicht 5 oder 10 Minuten in einem Laden befinden, ist natürlich viel größer, als wenn Sie in einem Hotel einchecken oder beim Fliegen beispielsweise. Das heißt, 2G, 3G sind eigentlich nicht die Optionen für wirklich das Massengeschäft, 40 Millionen Kundenkontakte jeden Tag im Einzelhandel und vor allen Dingen deshalb, weil wir eben gut funktionierende Hygienekonzepte haben, die sich wirklich bewährt haben, die auch dazu geführt haben, dass wir keine wirklichen Infektionshotspots hatten, weder in den Supermärkten noch in den Non-Food-Geschäften. Und insofern ist 2G oder 3G momentan nicht der Weg für das Einkaufen.
Ergänzung von Ihnen?
Ja, ich kann ja eigentlich nur wiederholen, sowohl der Lebensmitteleinzelhandel insbesondere während der Schließung hat bewiesen, dass das dort kein Hotspot ist. Und ich glaube, unsere Verantwortung ist, dass wir die Hygienekonzepte umsetzen, was wir auch in der Vergangenheit bewiesen haben. Und das tun wir tatkräftig und sanktionieren, egal ob Mitarbeiter oder Kunden, wenn diese nicht eingehalten werden, was wirklich ein Kraftakt gibt vor Ort. Wir haben teilweise Übergriffe auf Mitarbeiter, die nach Adressen fragen oder auch die darum bitten, die Maske aufzuziehen. Nichtsdestotrotz sind wir uns dieser Verantwortung bewusst und setzen das auch um. Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen zu den Entwicklungsländern. Auch hier ist die Initiative tätig. Wir haben erst letzte Woche 25.000 Impfdosen nach Bangladesch gespendet, gemeinsam mit der dortigen Gewerkschaft. Wir werden die dort verimpft und bezahlen die Ärzte vor Ort, die Impfung übernehmen. Also auch hier, glaube ich, beweist der Handel wiederum die Verantwortung und dass wir die auch wahrnehmen.
Danke. So, mit Blick auf die Zeit, wir haben noch eine gute Viertelstunde Zeit etwa, noch sehr viele Fragen, wir haben noch nicht mal die Hälfte der angemeldeten Fragen, deshalb weise ich schon mal darauf hin, wahrscheinlich kommen nicht alle dran, halten Sie sich kurz, knappe Nachfrage, wenn möglich. Bitte.
Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage ist über die Kontrollmechanismen im gesundheitlichen Bereich. Also sehr spannend, zuerst, Sie sind der Präsident der Gesundheitsministerkonferenz. Zweitens, der 26. September ist nicht Ihr letzter Tag im Amt, vielleicht die Union gewinnt und Sie bleiben oder bis kommt ein neuer Minister, dauert. Also in diesen Mechanismen, sie müssen verbessert werden. Also aus einer Quelle habe ich erfahren, dass es gibt Blanko-Corona-Test-Scheine bei einer Durchsuchung einer Sicherheitsbehörde hier in Berlin. Und das bedeutet, diese getestet, kann man viele Fragezeichen drauf geben. Okay, genesen und geimpft ist okay. Und das ist unser Ziel alle, dass viel geimpft sind. Aber getestet viel, viel. Nicht nur diesen Fall, was ich persönlich erfahren habe, sondern viel gefälschte Testergebnisse und so. Was können Sie vorschlagen zu Ihren Kollegen im Ländergesundheitsminister, zu diesen Kontrollen zu verschärfen?
Die Frage ist, glaube ich, angekommen.
Genau.
Danke.
Also zuerst einmal bin ich nicht der Präsident der Gesundheitsminister, nicht mal der Vorsitzende. Ich bin Gast formal der Gesundheitsministerkonferenz. Gleichwohl arbeiten wir da sehr, sehr gut zusammen. Und der Bund hat da natürlich auch seine besondere Verantwortung. Aber im föderalen Miteinander ist das jedenfalls keine Präsidentschaft, die wir da haben. Zum Zweiten die Frage der Kontrolle von Testzentren ist eine, die natürlich auch die Behörden vor Ort wahrnehmen müssen, auch nach Änderung der Testverordnung, nach dem, was wir auch sowohl anekdotisch wie in den Rückkopplungen gemeldet bekommen, noch mal deutlich stärker stattfindet als vorher. Das, was Sie beschreiben, ist schlicht und ergreifend Betrug. Das ist kriminell. und als solches eben auch dann strafrechtlich zu ahnden. Insofern, wenn Sie solche Erkenntnisse haben, empfehle ich Anzeige.
Herr Jessen ist dran.
Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Wieler, Herr Professor Wieler, zur STIKO. Sie arbeiten ja im Grunde ähnlich wie die STIKO in der Mixed Zone zwischen Wissenschaft und Politik. Bei der Impfempfehlung für die 12- bis 18-Jährigen war die STIKO ziemlichem Druck aus der Politik ausgesetzt. Bund und Länder hätten das gerne viel früher gehabt. Und Thomas Mertens, der Vorsitzende, hat sich öffentlich dagegen gewehrt. Wie bewerten Sie dieses Verhältnis? Ist das gut, dass die STIKO sich sozusagen so beharrlich auch auf den eigenen Weg und die Rechercheprozesse bezieht? Oder sollte das schneller gehen?
Also die STIKO sollten wir uns vielleicht noch mal vor Augen halten, warum es die eigentlich gibt und wann sie gegründet wird. Das war nämlich, wenn ich mich recht erinnere, 1973. Der Grund war einfach, es gibt verschiedene Impfstoffe und pharmazeutische Unternehmer möchten die natürlich gerne an Mann und Frau bringen. Und da braucht es Experten, die dann bewerten, ob das sinnhaft ist oder nicht und ob der ein oder andere Impfstoff vielleicht eine bessere Bewertung hat. Dann hat man die STIKO gegründet und das waren dann Experten, die sich dann auf dem niedrigsten Evidenzniveau, nämlich dem Expertenwissen, damit befasst haben. Und dann hat man im Laufe der Zeit gemerkt, und das ist ja eine Entwicklung weltweit, dass immer mehr die evidenzbasierte Medizin einziehen muss. Das heißt also, dass die Aussage, was eine Therapie oder ein Impfstoff leisten soll, wo er eingesetzt werden kann, dass das auf Studien basieren soll. Am besten sind eben diese randomisierten Doppelblindstudien. Und das ist auch der Grund, warum eben die Entwicklung manchmal länger dauert. So, und die STIKO hat kontinuierlich ihre Qualität verbessert, die hat eine Methodik verbessert. Die Compliance-Regeln der Mitarbeit, der Mitglieder wurde kontinuierlich erhöht. Warum? Damit sie unabhängig von Einflüssen von außen, das gilt sowohl von Ausflüssen von pharmazeutischer Industrie als auch zum Beispiel von Politik oder von irgendwelchen Bürgern, unabhängig, sachbezogen ihre Arbeit machen kann. Und das ist ein so hohes Gut. Ich kann Ihnen sagen, es gibt etliche Länder, die beneiden uns um die STIKO. Und ich kann nur sagen, wenn alle Menschen in unserem Land so ihrer Verantwortung nachkommen wie die STIKO, dann können wir sehr glücklich sein. Und ich bin sehr stolz, dass es die Männer und Frauen der STIKO gibt, die nämlich ihren Auftrag erfüllen nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn man keine Studiendaten vorliegen hat, dann kann man auch keine Empfehlung entsprechend machen. Es mag Notsituationen geben, in denen einem nichts anderes übrig bleibt. Aber das wird genauso sein, Ihre Frage mit dem Impfstoff für 12- bis unter 12-Jährige. In unserem Land wird eine STIKO und wird auch ein Paul-Ehrlich-Institut keinen Impfstoff zulassen, der nicht entsprechend geprüft ist. Und jetzt kommt die STIKO, und das ist der entscheidende Punkt in Deutschland, die sagen dann eben genau, für welche Gruppierungen passt denn der Impfstoff genau? Das ist eine Besonderheit, dass wir für unser Land eine STIKO haben. Und dann kommt noch eine Regelungssache dazu, dass nämlich das, was die STIKO empfiehlt, letztlich vom gemeinsamen Bundesausschuss dann auch innerhalb von 3 Monaten bestätigt werden muss. Und wenn sie das tun, wird das eben auch von den Krankenkassen bezahlt. Also ein sehr wirklich ein ausgezeichnetes System. Und wir können stolz sein, dass wir eine unabhängige Gruppierung haben wie die STIKO.
Dann nehme ich noch mal zu. Gibt es da noch eine Nachfrage? Ja. Wenn es geht, kurz bitte.
Ja, Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, wünscht sich jetzt von der STIKO oder fordert sie auf, eine Empfehlung zur Drittimpfung zu geben, mit der Begründung, die STIKO fälle eben rationalere Entscheidungen als die Politik. Unterstützen Sie das?
Also es gibt viele Wünsche von vielen Menschen und die STIKO wird das empfehlen, was anhand der Ihnen vorliegenden Daten korrekt ist. Das wird nicht aufgrund von Wünschen sein und ich hoffe auch, dass das ist die Stärke der STIKO.
Wenn ich kurz jetzt doch noch einen Satz dazu sagen darf. Das eine ist die Frage, ob eine Impfung möglich ist. Das andere ist die Frage, ob eine Impfung empfohlen ist. Das sind 2 verschiedene Dinge. Die muss man in der Debatte auch auseinanderhalten, was nur gelegentlich gelingt. Eine Impfung ist möglich nach der Zulassung, wenn der Arzt mit dem zu Impfenden zu der Entscheidung kommt, zu impfen, um zu schützen. Und insofern hat es für die Impfung der über 12- bis 17-Jährigen, jedenfalls aus Sicht des Bundesministeriums für Gesundheit, nie eine Differenz zur Ständigen Impfkommission gegeben. Nie. Die Ständige Impfkommission hat empfohlen, dass bei 12- bis 17-Jährigen ohne Vorerkrankung nach ärztlicher Beratung und individueller Entscheidung des Kindes, des Jugendlichen, des Sorgeberechtigten eine Impfung möglich ist. Sie ist nicht empfohlen, aber möglich. Und insofern war all das, was immer gesagt worden ist und übrigens auch von den Gesundheitsministern entschieden worden ist, gemeinsam im Rahmen dessen, was Zulassung und Empfehlung sozusagen oder Aussage STIKO sagen. Zur Auffrischimpfung ist das Gleiche wieder die Frage. Die Auffrischimpfung ist möglich, die Zulassung ist da, es ist im Rahmen der Zulassung. Es ist sogar mit Blick auf die WHO, haben wir da ein gemeinsames Verständnis, bei den 80-Jährigen, den Pflegebedürftigen, eher Teil des Erstschutzes als eine tatsächliche Auffrischung, weil wir sehr viele Low-Responder, also geringe Immunantworten, gerade in dieser Bevölkerungsgruppe haben. Und jetzt ist mal eins auch die Wahrheit. Wir sind davon abhängig für Empfehlungen, dass andere Länder die Daten erheben. Ohne die Daten aus der USA gäbe es bis, in den USA gäbe es bis heute keine Empfehlungen. Jetzt kann man auch sehr grundlegende Debatten darüber führen in der Pandemie, wie das eigentlich so ist, verantwortlich und ethisch, immer zu warten, dass andere Länder für einen die Dinge denn dann mal zu einer Studienlage bringen. Aber das ist nochmal eine andere Debatte. Bei den Auffrischimpfungen haben wir uns ja zur vorsorglichen Impfung entschieden für diese Bevölkerungsgruppen aus den Studienlagen, die wir haben. Die sind sehr eindeutig. Charité in unserem Auftrag, international, dass wir dort Low Responder, also reduzierte Immunantworten haben, erhöhte Risiken für Impfdurchbrüche und eine Bevölkerungsgruppe, wo dieses Virus brutalst in den Pflegeheimen gewütet hat. Wenn wir warten, bis die Empfehlung der STIKO vorliegt, haben wir die ersten Todesfälle wieder in den Pflegeeinrichtungen. Und deswegen haben wir uns vorsorglich entschieden, diese Auffrischimpfung anzubieten, möglich zu machen. Wer will, kann diesen zusätzlichen Schutz für sich kriegen, wenn er eben ein besonderes Risiko hat. Und das nenne ich in der Pandemie, in dieser Situation, verantwortungsvolles Handeln. Und gleichzeitig wird die STIKO, wie Herr Professor Wieler es richtigerweise beschrieben hat, auf Basis der Studiendaten dann eben die Empfehlungen erarbeiten. Das ist kein Widerspruch, sondern es sind sozusagen unterschiedliche Prinzipien. Empfehlungen und vorsorgliches Handeln in der Pandemie. Und bis hierhin haben wir das jedenfalls mit der Ständigen Impfkommission in bester Zusammenarbeit hingekriegt.
So, ich bündel jetzt noch mal drei Fragen von außen. Dann ist Herr Grimm dran. Sofern die Frage nicht schon beantwortet wurde, überlegen Sie das immer mit, sonst geben Sie mir ein Zeichen und ziehen zurück. Von außen die Frage, die sich auf, von Herrn Wieler auf Inzidenzwerte beziehen, von Gernot Heller und Basil Wegner. Die Frage, wie erklären Sie die aktuelle Stabilität oder sogar das geringe Absinken der Inzidenzwerte? Kann das ein Hinweis darauf sein, dass der Höhepunkt der vierten Welle schon überschritten ist? Speziell gefragt, wie kommt es dazu, dass gerade in ostdeutschen Ländern, wo die Impfquote gering ist, auch die Inzidenzen besonders stark zurückgehen? Und Boris Reitschuster fragt, ob nicht da eine Irreführung liegt, dass Geimpfte kaum getestet werden und deshalb zwangsläufig bei denen auch die Inzidenz geringer ist.
Wer war jetzt gefragt? Herr Wieler.
Die Fragen richteten sich an Herrn Wieler,
wenn Sie was dazu also sagen wollen. Ich kann nicht erkennen, dass sich die Inzidenzen ändern nach unten. Wir müssen das immer über die längere Zeit betrachten. Es mag einen Tag geben, wo die Inzidenzen sich vielleicht mal ändern, aber wir müssen das über die Wochen schauen und dann sehen wir bislang keine Tendenz dazu, dass die Inzidenzen abfallen. Wir werden ja sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir können nichts weiter tun, als die Zahlen zu beachten. Die zweite Frage von Herrn Reitschuster war die, ob Geimpfte, seltener geimpft, dass man quasi, wenn man die weniger testet, dass deshalb weniger, bei denen die Zahlen niedriger sind. Fakt ist, dass nach wie vor im Vordergrund steht, dass solche Personen geimpft werden, die Krankheitssymptome haben. Und es werden Personen geimpft, die getestet werden, die Krankheitssymptome haben. Also das heißt, das ist nach wie vor noch der wichtigste Indikator für die Testung. Und es gibt natürlich verschiedene Testungen, wenn man eben zum Beispiel eine Veranstaltung besucht und im öffentlichen Raum ist. Das heißt also, diese große Verzerrung dahingehend, dass die bewusst nicht getestet würden, die findet nicht statt.
Und an einer Stelle ist es unbestechlich, das ist die Intensivstation. Und die Zahl finde ich weiterhin eindrucksvoll, deutlich über 90% auf Intensiv nicht geimpft. Ja. Ich finde, eine klarere Impfempfehlung geht kaum.
Dann ist Herr Grimm dran und wir bleiben dann gleich in der Reihe und gehen weiter.
Herr Spahn, ich wollte Sie noch einmal darum bitten, etwas deutlicher zu schildern, wie diese Impfwoche, die nächste Woche dann anrollen soll, aussieht. Also wie wird das koordiniert? Wo stehen dann diese Angebote? Können Sie da noch ein bisschen ein paar Beispiele nennen, um das den Leserinnen und Lesern deutlicher zu schildern, wo sie sich vielleicht eine Impfung abholen können?
Also zuerst einmal ist das eine Aktion, die wir mit allen Bundesressorts, mit den Landesregierungen vereinbart haben, wo auch jeder noch einmal in den letzten 2-3 Wochen zugegangen ist auf die jeweiligen, wie man neudeutsch sagen würde, Stakeholder, also diejenigen Verbände, Gruppierungen, mit denen man auch in dem Ministerium in der täglichen Arbeit zu tun hat. Von der meinetwegen Juristenvereinigung beim BMJV über die Sportverbände beim Innenministerium bis zu den Familienverbänden. Also jedes Ministerium ist nochmal sehr intensiv zugegangen auf die Verbände und die Verantwortlichen in seinem Bereich, hat geworben für diese Aktion vieler Verbände wie der HDE, wie gesagt, wofür wir sehr dankbar sind, auch in diesem sehr klaren Unterstützen, haben ihm gesagt, sie machen mit und wollen auch mitmachen. Die Aktionen am Ende werden nicht zentral aus Berlin koordiniert, sondern im Gegenteil. Wir setzen auf das, was dieses Land immer wieder aufs Neue stark macht, die vielen einzelnen Akteure vor Ort, in den Städten, in den Gemeinden, in den Vereinen. Und jede Initiative, die eine Impfaktion macht in der nächsten Woche, kann unter dem Hashtag hier wird geimpft eben auch diese Meldung sozusagen geben. Wir werden eine Kampagnenseite haben, wo man die entsprechenden Impfaktionen auch findet mit dem entsprechenden Titel und das auch entsprechend bewerben, sodass sozusagen aus den Initiativen vor Ort dann zusammengeführt die Übersicht dann auch entsteht. Und das, was wir eben an vielen einzelnen Stellen sehen, wir nochmal als gemeinsame Kraftanstrengung in der nächsten Woche bündeln wollen. Aber es lebt sozusagen davon, dass von vor Ort die Dinge gemacht werden, wir alles zur Verfügung stellen, Impfstoff, Finanzierung, Rahmenbedingungen, die Kampagne, und das dann eben auf der Kampagnenseite für die Informationen der Bürgerinnen und Bürger zusammengeführt wird.
Dann füge ich da noch mal kurz ein, Fragen von außen, die sich auf die Kampagne beziehen. Volker Findhammer fragt, warum waren die Kampagnen, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Kampagnen bisher so wenig oder zu wenig realistisch waren? Tom Schneider aus dem ARD-Hauptstadtstudio fragt, halten Sie es wirklich für realistisch, die Quote durch solche Initiativen jetzt um immerhin 20% von 60 auf 80 die Impfrate zu steigern, und ergänzt, bräuchte es dazu nicht mehr Anreize, Geldprämien, Gutscheine oder gar einen Impfzwang?
Also zuerst einmal muss man mal schauen, jetzt bei den Prozentzahlen, auf welche Gruppen schauen wir. Wenn wir jetzt die Altersgruppe der über 12-Jährigen nehmen, für die eine Impfung empfohlen und zugelassen ist, dann haben wir dort eine Impfquote von knapp 75%. Und die Frage, was wir noch erreichen müssen, mit Blick auf die über 60-Jährigen, wo wir Richtung 90% wollen, und die 12- bis 59-Jährigen, wo wir eben insgesamt auf 75% wollen, geht es am Ende um die 5 Millionen Impfungen, mindestens, die den entscheidenden Unterschied machen für die Frage. Die Modelle können Sie alle finden, es ist ja nichts Geheimwissenschaftliches auf den Seiten des Robert-Koch-Institutes. Wenn wir es schaffen, diese Größenordnung an Impfungen zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Intensivstationen nochmal ans Limit kommen müssen mit den Pflegekräften, die dort arbeiten, mit den Ärztinnen und Ärzten, so deutlich reduziert, dass uns das wirklich die Aussicht auf einen sicheren Herbst und Winter gibt. Und ich halte diese Größenordnung für erreichbar. Die Kampagnen, die wir bisher haben, ich meine, 55 Millionen Menschen haben sich schon auch für eine Impfung entschieden. Wir müssen ja schon mal sehen, wir haben schon einen großen Teil erreicht des Weges. Er macht ja auch schon einen Unterschied. Wir haben ja gerade die Zahlen genannt, zwischen geimpft und nicht geimpft bei Inzidenz und Intensivstationen. Aber wir müssen eben noch weitere Schritte gehen, mehr Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Der Einzelhandel macht das. Herr Zahn hat es gerade schon angedeutet, mit Gutscheinen zum Teil auch und anderen Aktionen. Von der Bratwurst bis zum Gutschein sind die unterschiedlichsten. Oder ich glaube, beim BVB konnte man sich mit der Siegerschale fotografieren lassen, dann nach der Impfung und anderes mehr. Die unterschiedlichsten Anreize und Aktionen, die wir nur gut finden und unterstützen können. An einer Stelle bin ich zurückhaltend. Sie merken und Sie wissen, ich bin sehr klar im Werben für das Impfen. Ich bin auch sehr klar in der Ansage, dass das hier nichts ist, was man für sich alleine irgendwie macht und dass das Folgen für andere hat, insbesondere auch in bestimmten Berufen. Wer in der Pflege arbeitet, hat aus meiner Sicht zumindest meine moralische Verantwortung, sich auch impfen zu lassen. Und das sage ich auch sehr, sehr klar, auch in vielen persönlichen Diskussionen. Ich bin nur bei der verpflichtenden Impfung deswegen auch so klar in der Pandemie, weil ich erlebe gerade auch im Land, in den Veranstaltungen, es gibt viele Spannungen. Die gibt es sowieso in so einer Krisenphase. Aber das Thema geimpft, nicht geimpft, in jeder Familie, in jedem Betrieb, in jeder Nachbarschaft, ist das ein Thema, das zu Spannungen führt. Und mir ist sehr wichtig, dass aus Spannungen nicht Spaltungen entstehen. Dass wir im Gespräch bleiben, dass wir vielleicht uns auch manchmal klare Ansagen machen miteinander, dass wir aber immer am Ende uns als eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, die Zusammenhalt empfinden in schwieriger Zeit. Und deswegen muss man eben diesen Grad sozusagen halten, diese Balance zwischen Spannungen und auch kontroversen Diskussionen und Spaltungen. Und das ist, warum ich mich sehr früh in dieser Pandemie auch gegen eine verpflichtende Impfung ausgesprochen habe.
So, ich habe jetzt noch eine Frage von außen, dann im Raum notiert. Sie, geben Sie mir ein Signal, einige Fragen sind zurückgezogen, weil sie beantwortet sind. Ihre ist noch offen und Ihre ist erledigt. Dann haben wir zwei Fragen aus dem Saal noch und eine von außen. Fangen wir mit Frau Löhr von der FAZ an, die von außen fragt, Herrn Spahn, zum Thema Quarantäne. Halten Sie es für richtig, dass Beschäftigte keinen Lohnersatz mehr bekommen, wenn sie vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt werden, dies aber durch die Impfung hätten verhindern können? Und dürfen die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter in solchen Fällen fragen, ob sie geimpft sind?
Die Frage ist ja vor allem auch eine Handhabung durch die Bundesländer. Meines Wissens handhaben das mittlerweile viele Bundesländer auch so, dass eben durch eine Impfung, war übrigens eine Debatte, die wir analog mal hatten zu der Frage, was ist eigentlich, wenn man sich eigenständig in ein Risikogebiet in die Reise begeben hat und dann in die Quarantäne muss. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, das Argument in der Frage, dass ja am Ende Steuerzahler die Lohnersatzleistung an der Stelle finanzieren für jemanden, der sich hätte impfen lassen können. Das ist ein ähnliches Argument wie beim Testen und den nicht mehr kostenlosen Tests. Übrigens an einer Stelle ist das Argument ein anderes. Ich finde, es ist ein hohes Gut in unserem Gesundheitswesen, dass wir nicht danach fragen, warum jemand krank ist. Also diese Debatte wird es mit mir jedenfalls nicht geben. Die machen wir bei anderen Themen auch nicht. Ich weise sehr klar darauf hin, dass jemand, der sich nicht impfen lässt und dann auf Intensiv ist, das betrifft immer auch andere. Aber ganz klar ist auch, wir behandeln im Gesundheitswesen jeden gleich. Wir fragen nicht danach. Das ist eine der Stärke des deutschen Gesundheitswesens. An anderen Stellen, in der Frage, wird der Test bezahlt, wird der Arbeitsausfall bezahlt, bin ich aber genauso klar, sehe ich nicht ein, warum auf Dauer andere zahlen sollen, wenn sich eben jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet, obwohl er könnte. Das war der erste Teil, den zweiten habe ich schon wieder vergessen. Oder war es schon alles?
Die Arbeitgeber fragen dürften in solchen Fällen.
Das eine hängt ja dann mit dem anderen zusammen. Um das dann herleiten zu können, muss man natürlich den Impfstatus kennen.
Gut, dann sind wir reden.
Peter Tiede von der Bild, noch eine Nachfrage zu den Impfmuffeln. Es gibt ja eine relativ große Gruppe unter denen mit Migrationshintergrund, aber halt auch in Ostdeutschland und besonders in Sachsen. Wo ist denn das Problem größer? Unter denen mit Migrationshintergrund oder unter den Sachsen und Ostdeutschen?
Das kann ich Ihnen deswegen nicht sagen. Wir haben insgesamt ein Problem miteinander. Für das wir ja gerade werben, dass sich möglichst viele im Westen, im Osten, im Norden, im Süden, mit und ohne Migrationshintergrund, Männer wie Frauen, jünger wie älter, höherer und niedriger Bildungsabschluss, möglichst viele für eine Impfung entscheiden. Wie genau die jeweiligen Impfquoten sind in der von Ihnen erfragten Differenzierung, kann ich Ihnen nicht sagen.
Herr Wieler, Sie haben noch die Zahlen.
Nee, die Zahlen haben wir definitiv nicht.
Dann kommen wir zu Ihnen, der Kollege hier.
Herr Beseke, RTL, NTV, bloß die Nachfrage, ob Sie vielleicht eine Erklärung haben, warum die Impfquote im Osten hinterherhinkt hinter der im Westen und ob das vielleicht in der Kombination auch zu sehen ist mit den dort vergleichsweise sinkenden Inzidenzwerten. Gerne die Frage an beide. Danke.
Wissen Sie, was mich andersrum beschäftigt, das haben wir, Sie sehen, Reisen bildet, auch in Rom noch mal diskutiert, untereinander, miteinander. Wir haben eigentlich bei allen anderen Impfungen Masern, Tetanus, Diphtherie, alles, was insbesondere Kinderimpfung angeht, im Osten eine deutlich höhere Impfquote oder zumindest eine signifikant höhere als im Westen. Wir haben insgesamt in den Ländern, die auch mal sozialistisch waren, also wenn Sie auch Osteuropa nehmen, eigentlich eine viel höhere Impfakzeptanz, weil das eben in diesen Ländern mit dem Impfen anders sozusagen gesellschaftlich und auch staatlich umgegangen worden ist. Nur bei dieser Impfung, Covid-19, sehen wir ja nicht nur in Deutschland, sondern fangen Sie bei Rumänien, Bulgarien an, aber in anderen Ländern. Bei dieser Impfung ist es anders als bei allen anderen Impfungen. Ich kann Ihnen das noch nicht abschließend erklären. Ich würde es gerne erklären können, aber es beschäftigt mich auch, weil das so deutlich ist, dass wir halt, also als wir über die Masernimpfung diskutiert und anderes mehr, hat man richtig gesehen, gibt es eigentlich einen Unterschied mit einer deutlich höheren Impfquote in den ostdeutschen Bundesländern, warum das jetzt andersrum ist. Am Ende des Tages kommen wir aber immer wieder zu einem Punkt hin zurück, Gespräch suchen, miteinander reden, überzeugen, und dem dient ja auch diese Kampagne.
Bitte. Ihre Frage. Die Kollegin vor Ihnen. War erledigt? Nein. Nehmen Sie vor Ihnen das Mikrofon.
Ich wüsste gerne, ich habe jetzt leider bei dieser Kampagne noch nicht genau verstanden, worin konkret der Beitrag des Einzelhandels besteht. Also ich habe jetzt verstanden, Sie wollen aufklären und motivieren in der nächsten Woche, aber ich kann jetzt nicht zu Kick gehen und sagen, ich hätte gern 3 Unterhosen und eine Schuss Biontech, oder doch?
Ein schön wäre es, dass es eine staatliche Aufgabe, die auch nachverfolgt werden muss. Und dafür brauchen Sie auch ausgebildetes Personal. Es ist aber so, dass wir mit den Gesundheitsämtern aktiv im Austausch stehen. Wir bieten unsere Parkplätze an, wir bieten den Strom an, wir bieten unsere Werbeflächen an. Das ist das Thema Aufklärung. Aber wir bieten eben auch aktiv die Möglichkeit an, unsere Facilities zu nutzen, um bestmöglichst impfen zu können. Impfen tut weiterhin das Gesundheitsamt, schrägstrich das Impfmobil. Das kann der Einzelhandel nicht ableisten. Soweit sind wir noch nicht, dass das eine Kollegin von mir jetzt impfen kann.
Aber die Kampagne ist umfangreich, das heißt, es gibt nicht nur die Plakate in den Geschäften am Point of Sale, wie man so schön sagt, Flyer in mehreren Sprachen halt auch. Wir werden Social-Media-Aktivitäten machen, also Werbung über Social Media. Wir haben Testimonials aus dem Sportbereich, Schauspieler, also Prominente dafür geworben, sich zur Verfügung zu stellen. Wir machen Aktionen vor Ort und gerade, wie Herr Zahn sagt, arbeiten wir sehr intensiv mit den Gesundheitsämtern vor Ort zusammen. Also ECE als großer Shoppingcenter-Betreiber oder Unibail Rodamco als Shoppingcenter-Betreiber haben Impfen durchgeführt, über 100.000 Impfungen jetzt schon verabreicht, in 2 Wochen in Einkaufszentren. Also eine sehr breit angelegte Aktion mit Aufklärung, mit Informationen, die wir an die Kundinnen und Kunden geben, aber auch mit konkreten Aktionen dort, wo es möglich ist, auch den Impfbus beispielsweise auf dem Supermarktparkplatz zu haben, um dort vor Ort Impfungen durchzuführen. Das wird von den Bundesländern, von den Gesundheitsämtern sehr positiv aufgenommen.
Wenn ich nur eins ergänzen darf, auch für Vereine, Verbände, Einzelhändler, die überlegen, es geht nicht nur mit dem Gesundheitsamt, mit denen geht es auch, aber es geht auch mit einem einzelnen Arzt. Also wenn ein Einzelner, der kann ja über die Apotheke die Impfdosen bestellen. Es gibt auch viele Regionen, wo schon Ärzte und Apotheker zusammen auf dem Marktplatz die Aktionen gemacht haben. Ich habe schon Bilder geschickt bekommen aus dem Späti, wo die alle saßen. Solche Bilder gibt es nicht nur in den USA. In den kleinen Gängen und gewartet haben auf ihre Impfung in entsprechenden Stadtteilen. Das waren immer Initiativen, auch von einzelnen Ärzten mit den entsprechenden Einzelhändlern zum Beispiel. Also Gesundheitsamt ist der eine Weg, da passiert viel. Und das andere ist eben auch die Initiativen, die sich mit Ärzten vor Ort ergeben. Und dadurch ergeben sich auch Impfaktionen im oder vor dem Geschäft.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
So, Herr Jung, kurz noch dazu.
Herr Zahn, warum bietet Kick zum Beispiel nicht irgendwie 10% Rabatt für Geimpfte an, wenn Sie es ernst meinen?
Weil wir per se günstig sind, nein. Aber wir bieten das an, gemeinsam in Aktion, nur für uns ist es dann halt flächendeckend schwierig, das zu organisieren. Aber zum Beispiel, wir haben es eben mit Köln gemeinsam gemacht, wo wir eine langjährige Partnerschaft haben. Dort gab es so gesehen vom 1. FC Köln und von uns für jeden Geimpften oder der sich impfen lassen hat, nachher ein Paket, da hat Köln was reingetan, da haben wir was reingetan, eben Einkaufsgutschein. Und wir bieten jedem Partner oder auch Nicht-Partner an, uns da einzuspannen. Da sind wir gerne bereit zu, weil wir haben, wie gesagt, wir haben ein wirtschaftliches Interesse, dass es eine hohe Impfquote gibt, aber wir haben auch ein ganz hohes persönliches Interesse.
So, ich hätte noch eine kurze Bonusfrage für Herrn Spahn, wenn Sie mögen, von Gernot Heller vom Büro Herrholz. Der fragt, Herr Spahn, was machen Sie eigentlich nach dem 26. September? Was sind Ihre Pläne?
Ich gehe davon aus, wie schon richtig hingewiesen worden ist, dass auch diese Pandemie am 26. September 18 Uhr nicht vorbei sein wird. Deswegen werde ich am 27.09. wie gewohnt mich um meine Arbeit als Bundesminister für Gesundheit kümmern.
Und dann sehen wir Sie vielleicht auch wieder an dieser Stelle für diesen Besuch. Vielen Dank. Die Pressekonferenz ist damit zu Ende.